Hallo, liebe Radio Nordpol-HörerInnen. Schon seit einigen Wochen haben wir eine Sendung in der Pipeline, die ihr nun endlich hören könnt. Es geht um Anschläge. Um Anschläge auch in Solingen. Zunächst um die mutmaßlich islamistische Messerattacke vom 23. August 2024, bei der 3 Menschen ums Leben kamen und viele weitere verletzt wurden. Es geht aber auch um etliche Anschläge, Brand- und Explosionsanschläge vor allem, die dieses Jahr im Frühjahr und im Sommer in verschiedenen Städten in NRW verübt wurden, deren Ermittlungen noch laufen und über die Presse sehr wenig berichtet. Wir sind der Meinung, dass die Einordnung dieser Anschläge rassismuskritischer sein muss, sowohl in der Ermittlung als auch in der Berichterstattung. Da dies quasi nicht passiert, übernehmen wir hier mal kurz. Natürlich können wir hier keine Ermittlungsarbeit übernehmen, das ist klar. Wir versuchen hier aber, denjenigen zuzuhören, die sich schon länger mit den Anschlägen auseinandersetzen und deren Stimmen Widerstand zu den Narrativen der bürgerlichen Mainstream-Medien leisten. Wie ihr vielleicht wisst, arbeiten wir bei Radio Nordpol alle unbezahlt. Und das ist gut und wichtig, um unabhängig und frei berichten zu können. Das heißt aber auch, dass wir unsere Recherchen, Analysen, Diskussionen und gegenseitigen Korrekturen zwischen Lohn und Care-Arbeit und alles andere schieben müssen. Aber das kennen sich ja einige von euch. Daher bleiben Sendungen schon auch mal eine Weile liegen und reifen vor sich hin. So ging es auch mit dieser Sendung, die als Sondersendung zwischen den Berichten zum Prozess um die Tötung Mohamed Lamin Dramés durch die Dortmunder Polizei angedacht war. Und nun hat uns der Prozess doch schon wieder überholt. Der Prozess wurde am Montag, den 2.9. nach der Sommerpause weitergeführt und bisher stehen weitere Termine bis einschließlich Dezember 2024 fest. Wir werden weiterhin über den Prozess berichten und versuchen so oft wie möglich zu den Prozessterminen vor Ort in Dortmund zu sein. Vielleicht habt ihr in der Verhandlungspause im Prozess um die Tötung Mohamed Lamin Dramés schon unsere letzte Sendung zur Presseberichterstattung über den Prozess gehört. Falls nicht, hört gern mal rein, es lohnt sich. Aber jetzt zurück zu den Anschlägen. Die jüngste Anschlagsserie dieses Jahr startete sozusagen im März in Solingen mit 4 Toten. Es folgten 2 weitere Brandanschläge in Solingen im Juni 2024 mit 22 Verletzten und einem Toten. 3 Anschläge mit Explosionen in Köln-Mülheim, auch Ende Juni. Weitere Anschläge im Juli in Engelskirchen, Duisburg, Düsseldorf, Köln-Meschenich. Im August in Königswinder-Rauschendorf, Troisdorf-Bergheim, Köln-Zündorf, Ormond in der Vulkaneifel, nochmal Düsseldorf und Köln-Ostheim. Die Presseberichte zu den Anschlägen haben wir unter der Sendung verlinkt. Die Polizei schiebt Rassismus als Motiv bei den Anschlägen beiseite. Ein wenig erinnert das Vorgehen an die fehlerhafte und zugleich rassistische Ermittlung und Berichterstattung unmittelbar nach den NSU-Anschlägen, in dem die Täterinnen von vornherein im Umfeld migrantischer Kontexte vermutet wurden. Auch wenn wir den Fokus heute auf die Brand- und Explosionsanschläge der letzten Wochen und Monate in NRW legen, deren Aufklärung noch aussteht, wollen wir zunächst den vielen Opfern und Betroffenen des Attentats mit mutmaßlich islamistischem Hintergrund am 23.08. in Solingen gedenken. Unser Mitgefühl gilt den Betroffenen und deren Angehörigen, den 3 Toten und den mindestens 8 Verletzten, unter ihnen auch mindestens ein geflüchteter Mensch. Nach der furchtbaren Messerattacke war und ist es wichtig, dass es auch im öffentlichen Raum Platz für Trauer um die Opfer und Mitgefühl für deren Angehörige gibt. Die Initiative Bund statt Braun aus Solingen zum Beispiel hatte ein angemessenes Gedenken und Inhalten vor Ort ermöglicht. Das Trauern wurde aber, leider sehr erwartbar, unmittelbar und in den Tagen nach dem Attentat von rechts instrumentalisiert und rassistisch aufgeladen. Und auch in fast allen Parteien, jedenfalls in allen Regierungsparteien, einschließlich der Grünen, zeichnet sich eine krasse Wende nach rechts in der ohnehin schon rassistischen, menschenrechtswidrigen Asylpolitik ab. Vor dem Hintergrund der Wahlen in Thüringen und Sachsen und demnächst auch Brandenburg befeuerte das Attentat und die Berichterstattung darüber die rassistische Grundstimmung und ist für Neonazis und die rechten und rechtsradikalen Parteien ein willkommener Anlass, dies für ihre Propaganda zu kapern. Fuck AfD. Dass die Trauer und das Gedenken nicht im Mittelpunkt stehen, sondern die Debatte darüber, wann und wie nun am schnellsten abgeschoben werden kann, die Debatte darum, Krisen und Kriegsgebiete wie Syrien und Afghanistan nun zu sicheren Herkunftsländern zu erklären, Menschen, die unter anderem vor dem IS fliehen, kein Asyl zu gewähren, bis hin zu einer Abschaffung des Grundrechts auf Asyl, all das wurde nicht zuletzt auch über die Medien befeuert. Diese rassistischen Forderungen der Politik als Konsequenz auf das Attentat sind die falsche, unterkomplexe Antwort darauf, islamistische Gewalt einzudämmen. Diese Probleme lassen sich nicht einfach abschieben, besonders nicht in Richtung von Krisen und Kriegsgebieten. Dafür muss es nachhaltigere, sinnvollere und nicht zuletzt solidarischere Konzepte geben. In Solingen riefen für den Sonntag nach der Messerattacke die rechtsradikale Junge Alternative, die Jugendorganisation der AfD, zu einer Kundgebung auf und für den darauffolgenden Montag wurde von etlichen, auch gewaltbereiten Neonazi-Gruppen groß mobilisiert. Sie schlossen sich dem allmontaglichen Soliger Schwurbelkorso an, der sich nach zu rechtsradikalen Parolen jedoch distanzierte und von der Demo entfernte. Die linke Mobilisierung schien dagegen erfolgreicher. Der Gegenprotest von links stellte sich dem rechten Mob vor allem am Sonntag, aber auch am eher unübersichtlichen Montagabend lautstark, wütend und insgesamt zahlenmäßig klar überlegen entgegen. Neben dem Protest gegen die Neonazis und Faschos konzentrierten sich einige linke Gruppen darauf, gefährdete migrantische Orte zu schützen, insbesondere die Unterkunft für geflüchtete Menschen an der Gördeler Straße, unweit der rechten Kundgebung. Hier wurde darauf geachtet, dass durchgehend solidarische Menschen als Schutz vor potenziellen Übergriffen vor Ort waren. Ebenso wurde Kontakt zu einigen Bewohnenden hergestellt, sodass solidarische Gruppen in Austausch sind und im Fall eines Angriffs durch Rechtsradikale so schnell wie möglich unterstützen können. Für uns gehört diese Form der Solidarität und des konkreten Schutzes ebenso zu einer antifaschistischen Praxis, wie Faschos lautstark und wütend ihre Demos zu vermiesen, was an beiden Tagen erfolgreich gelungen ist. Dazu haben wir unter der Sendung zwei Artikel von Sebastian Weiermann verlinkt, der im ND Neues Deutschland darüber berichtete. Und nun kommen wir zum Schwerpunkt dieser Sendung. Denn das mediale Echo um das Attentat in Solingen und die rassistischen Konsequenzen in Politik und Gesellschaft nehmen verhältnismäßig viel Raum ein im Vergleich zu der sehr dürftigen Berichterstattung über die zahlreichen Anschläge auf Wohnhäuser der letzten Wochen und Monate, bei denen es auch etliche Tote und Verletzte gab. Es zeigt sich hier seit eh und je eine krasse Unverhältnismäßigkeit und Unterrepräsentation rassistisch motivierter Anschläge und Attentate im Vergleich zu Gewalt, die von Menschen mit Migrationshintergrund ausgeht. Sowohl in der Ermittlung, der Art der Ermittlung, in der Medienberichterstattung sowie in den politischen Konsequenzen, die daraus gezogen werden. Und wir sagen es an dieser Stelle nochmal, wir verurteilen jede Art von Gewalt gegen Menschen und sind in Mitgefühl mit den Opfern und Angehörigen aller genannten Anschläge und Attentate. Was die Brand- und Explosionsanschläge auf Wohnhäuser in NRW betrifft, laufen die Ermittlungen durch die Cops derzeit noch. Die bei der Kölner Polizei eingerichtete Ermittlungskommission für die jüngsten Anschläge trägt übrigens den Namen Sattla, das arabische Wort für Haschisch. Die Ermittlungskommission umfasst nach Angaben der Kölner Polizei rund 50 Beamte. Übrigens hieß die Ermittlungskommission beim NSU Bosporus und Halbmond. Die Namensgebung jeweils spricht Bände und zeigt, dass die Ermittlungsrichtung der Cops auf einem bestimmten Narrativ beruht, das von vornherein eine rassistische Tendenz hat. Bestimmte Parallelen zu rassistischen Ermittlungen nach den NSU-Anschlägen sind durchaus zu erkennen. Damals wurde zum Beispiel nach dem Nagelbombenanschlag auf der Kolbstraße und auch bei etlichen anderen rassistischen Anschlägen zunächst im Umfeld der Betroffenen verdächtigt. Auch diesmal wird im Umfeld von migrantischen Menschen ermittelt. Die sogenannte Mokro-Mafia, ein Drogendealer-Ring aus den Niederlanden, wird verdächtigt, die Anschläge verübt zu haben. Wir verweisen an dieser Stelle auf das Buch Generalverdacht, wie mit dem Mythos Clan-Kriminalität Politik gemacht wird. Und die Buchvorstellung durch MitautorInnen und HerausgeberInnen. Den Mitschnitt von dieser Buchvorstellung findet ihr hier auch auf Radio Nordpol. Das Buch ist herausgekommen im Oktober 2023, ist also sehr aktuell. Wir werden hier einen kleinen Auszug aus dem Vorwort von Vanessa E. Thompson vorlesen.
Die Debatte um Clan-Kriminalität, die seit einigen Jahren den politischen Diskurs um Sicherheit, Kriminalität und Migration in Deutschland bestimmt, ist Ausdruck einer der prägnantesten Formen des Polizierens der gegenwärtigen Krise und befördert diese. In diesem rassistischen Diskurs verdichten sich politische Interessen und Machtpolitik wie strafrechtliche Verschärfungen und die Verwaltung migrationspolitischer Ausschlüsse, sozialräumliche Verdrängungsprozesse, medial aufgeblähte moralische Paniken und staatliche Kriminalisierung von Migration und Armut. Kampagnenartige öffentliche Debatten wie diejenigen um die Silvesternächte 2015-16 oder 2022-23 eskalieren diesen Ausbau des strafenden Staates weiter. Diese politischen Strategien und Maßnahmen reichen von pressebegleiteten sogenannten Verbundeinsätzen und martialischen Großrazzien über die polizeiliche Ausweisung von sogenannten kriminalitätsbelasteten Orten bis zum Erstellen von Namenslisten durch Landeskriminalämter und alltäglichen Kontroll- und Schikaneverfahren. Auf rechtlicher Ebene kommt es dabei zur weiteren Aushöhlung rechtsstaatlicher Prinzipien, zu massiven Grundrechtseingriffen, weiteren Verschärfungen von Asyl- und Ausweisungsverfahren sowie der gefährlichen Kopplung von Asylverfahren und Strafverfahren. Zugleich geht Clan-Kriminalisierung über Polizei und Justiz im engeren Sinn hinaus, da auch Sozialbehörden in die massive Kriminalisierung eingebunden werden. Dies zeigen die Ausweitung des Sanktionsprinzips im Sozialleistungssystem oder die Einbindung von Finanzbehörden und Jugendämtern sowie die Überwachung in Schulen. Kurzum, Clan-Kriminalisierung ist ein komplexer und zentraler Modus nicht nur des staatlichen Krisenmanagements, sondern auch einer innerstaatlichen rassistischen Kriegsführung, die sich gegen rassifizierte und migrantisierte Gruppen aus der Arbeiterinnenklasse und ihre prekarisierten Überlebens- und Mobilitätsformen richtet. Dabei lässt sich ein Zusammenspiel von Politik, Medien, Polizei und Justiz in der polizeilichen und sozialräumlichen Konstruktion von Kriminellen beobachten, das der Theoretiker Stuart Hall und seine Kollegen Chas Critcher, Tony Jefferson, Don Clark und Brian Roberts bereits in den späten 70er Jahren als moralische Panik vor dem Hintergrund des neoliberalen Strukturwandels im Spätkapitalismus deuteten. Der Kampf gegen die Clan-Kriminalisierung ist damit ein abolitionistischer, da es auch um die gesellschaftlichen Strukturen und ökonomischen Bedingungen geht, die Kriminalität, Armut sowie die Ausbeutung und die Überflüssigkeit von Menschen produzieren. Die radikale Abschaffung dieser Bedingungen bei gleichzeitiger Schaffung von emanzipatorischen Alternativen, wie sie auch in den Bleiberechtskämpfen der sogenannten staatenlosen LibanesInnen aus den 1980er Jahren und den gegenwärtigen antirassistischen und antikapitalistischen abolitionistischen Formationen etwa in Berlin, Köln, Dortmund oder Frankfurt angelegt sind, ist nicht nur notwendig, sondern auch möglich.
Das waren zwei Ausschnitte aus dem Vorwort von Vanessa E. Thompson des Buches Generalverdacht, wie mit dem Mythos Clan-Kriminalität Politik gemacht wird. Erschienen ist das Buch im Oktober 2023 im Nautilus Verlag und wir haben das Buch auch unter der Sendung verlinkt. Mit herausgegeben wurde es von Michelle Winkler, die auch Beiträge im Buch verfasst hat, ebenso wie Britta Rabe, die beide für das Komitee für Grundrechte und Demokratie arbeiten. Gemeinsam mit der Initiative Herkesin Medane wurde am 15.07.2024 nach den Explosionsanschlägen auf und im Umfeld der Kolbstraße in Köln-Mülheim ein offener Brief an die Oberbürgermeisterin von Köln, Henriette Reker, veröffentlicht.
Forderung nach Aufklärung der Sprengstoffanschläge in Köln-Mülheim. Rassismus als Tatmotiv ins Zentrum stellen. Sehr geehrte Oberbürgermeisterin Reker, sehr geehrtes Team der Stadtverwaltung. Am 9. Juni 2024 jährte sich der rassistische, rechtstheoristische Nagelbombenanschlag des NSU auf der Kolbstraße zum 20. Mal, bei dem viele Menschen schwere Verletzungen und Traumata erlitten, die teilweise bis heute andauern. Anlässlich dieses 20. Jahrestages wurde das Fest Bierlikte auf der Kolbstraße abgehalten, das Räume der Erinnerung, des Austauschs und des Beisammenseins schaffen sollte. Eine wichtige Lehre aus der rassistischen Mordserie des NSU war, dass Polizei, Politik und Medien über viele Jahre ein rassistisches Motiv für die Morde ausgeschlossen und die Mörder stattdessen innerhalb der Betroffenen, Angehörigen und ihrem Umfeld suchten. Konkrete Hinweise der Betroffenen auf einen rassistischen Hintergrund wurden ignoriert, ihre Äußerungen zurechtgewiesen und die Angehörigen und Betroffenen schikaniert, diffamiert und kriminalisiert. Dennoch ist dieses Deutungsmuster immer noch und immer wieder zu beobachten, sei es beim Anschlag von Hanau, bei der rassistischen Gewalttag des Kölner CDU-Politikers Hans-Josef Bähner oder bei vielen weiteren rassistischen Taten. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Ministerpräsident Hendrik Wüst haben sich erst jüngst bei den Opfern des NSU entschuldigt. Zitat: Wir, Politik, der Staat und seine Sicherheitsbehörden haben die Dimension des rechten Terrors lange nicht wahrhaben wollen. Wir waren blind für ein Netzwerk, das aus Rassenhass und menschenfeindlicher Nazi-Ideologie mordete, verletzte und raubte, obwohl es durchaus Spuren hinterließ. Wir haben viel zu lange gebraucht, um Zusammenhänge zu erkennen. Das ist eine späte, jedoch deutliche Anerkennung der Versäumnisse. Fraglich ist jedoch, ob diesen Lehren auch Konsequenzen und veränderte Ermittlungs- und Berichtspraxen folgen. Nun haben sich Ende Juni 2024 in Köln-Mülheim drei Sprengstoffanschläge in Häusern mit mehreren Wohnparteien ereignet. In der Kolbstraße, der Wichheimer Straße und der Hohlweider Straße. Wenige Tage später ein weiterer in Engelskirchen nahe Köln. In den Mietshäusern in Köln-Mülheim leben, wie im gesamten Viertel, viele migrantische Menschen. Der Tagespresse ist zu entnehmen, dass die Sprengsätze in den Hausfluren so stark waren, dass Fenster und Türen zerbarsten. Die Detonationen rissen Menschen aus dem Schlaf und versetzten BewohnerInnen und AnwohnerInnen in Angst. Viele fühlen sich seitdem nicht mehr sicher. Menschen auf der Kolbstraße und darüber hinaus fühlen sich zurückversetzt in die Vergangenheit, an die akute Angst und jahrelange Unsicherheit nach dem Anschlag des NSU, an den Schock, an die Verdächtigungen und Lügen. Erste Medienberichte über die Sprengstoffanschläge spielen diese herunter, es sei, Zitat, Pyrotechnik verwendet worden. So der Express vom 3. Juli 2024. Auch bei einem Anschlag in Engelskirchen, Zitat, war offenbar Pyrotechnik im Spiel, der WDR am 2. Juli 2024. Zugrunde liegen Pressemitteilungen der Polizei. Die Ermittlungsbehörden setzen die Explosionen inzwischen öffentlich mit, Zitat, organisiertem Drogenhandel in Beziehung. So die Pressemitteilung der Polizei Köln vom 8.7.2024. Dabei verwenden sie ethnisierte Zuschreibungen von Kriminalität, nämlich Zitat, die der sogenannten Mokro-Mafia, und schüren wieder einmal rassistische Narrative gegen die Migrationsgesellschaft. Zugleich wird ein mögliches rassistisches Motiv für die Anschläge augenscheinlich bereits jetzt ausgeschlossen. Dieser Vorgehensweise widersprechen wir mit Nachdruck. Die Verlautbarungen der Polizei erinnern uns zu stark an die altbekannten Kommunikations- und Deutungsmuster. Nur vereinzelt ist zu lesen, dass es sich bei den medial verbreiteten Ermittlungsergebnissen der Polizei großteils um Hypothesen handelt, zu lesen im Wochenmagazin Der Spiegel. Als zivilgesellschaftliche Organisationen und AktivistInnen in Köln befürchten wir, dass damit erneut Betroffene ins Visier genommen werden, dass die BewohnerInnen der Straßen diffamiert und kriminalisiert werden. Die Opfer dieser Anschläge dürfen nicht wieder unter einem Versagen von Behörden und Medien leiden und mit den Ängsten und Folgen der Anschläge alleine bleiben. Statt über die Bedürfnisse der Betroffenen der Sprengstoffanschläge und dem Anstieg rechter und rassistischer Gewalt reden Ermittlungsbehörden und Medien von einer vermeintlich nötigen Aufrüstung der Polizei und der Rücknahme des kürzlich liberalisierten Cannabisgesetzes. Es ist nun von größter Dringlichkeit, dass die Anschläge vollständig und nachvollziehbar aufgeklärt werden. Angesichts des aktuellen rassistischen Klimas in unserer Gesellschaft ist es essentiell, diese Ereignisse äußerst ernst zu nehmen. Rechte Gewalt ist eine leider alltägliche, reale und tödliche Bedrohung, Gerade deshalb müssen Ermittlungen in Richtung rechter und rassistischer Motive ins Zentrum gestellt werden. Wir appellieren an die Stadt Köln, sicherzustellen, dass die aktuellen Vorfälle umfassend untersucht werden. Die Fehler der Vergangenheit dürfen sich nicht ein weiteres Mal wiederholen. Wir beobachten den Verlauf der Ermittlungen ebenso wie die Medienberichterstattung aufmerksam und erwarten Transparenz und Aufklärung. Mit freundlichen Grüßen, Herkessen Medene, Platz für alle, Komitee für Grundrechte und Demokratie e.V.
Am Tag nach der Veröffentlichung des offenen Briefes an die Oberbürgermeisterin formulierten mehrere Kölner Gruppen und Initiativen folgendes Statement.
Immer wieder Solingen und Köln-Mülheim. Die Serie von Anschlägen und die Verlautbarungen der Polizei wecken Erinnerungen an die Baseballschlägerjahre. Solidarisches Handeln ist dringend notwendig. In den letzten Monaten haben sich in Solingen und Köln-Mülheim mehrere Brand- und Sprengstoffanschläge ereignet. Das schafft große Verunsicherungen. Schließlich hat das Ausmaß rassistischer, antisemitischer und misogyner Gewalt im Jahr 2023 stark zugenommen. Kölner Initiativen äußern nun scharfe Kritik an den Ermittlungsbehörden und warnen davor, dieselben Fehler wie beim NSU zu wiederholen und Rassismus als Motiv beiseite zu schieben. Wir rufen zur Unterstützung der Betroffenen auf und dazu, die Polizeiarbeit kritisch zu beobachten. In einem offenen Brief bitten wir auch die Kölner Oberbürgermeisterin, sich für lückenlose Aufklärung und die Unterstützung der Betroffenen einzusetzen. Was ist passiert? In den letzten Monaten gab es mehrere Brand- und Sprengstoffanschläge in Solingen und Köln-Mülheim mit teils verheerenden Folgen. In Solingen wurde eine bulgarische Familie getötet und ein von EinwanderInnen bewohntes Haus völlig zerstört. In Köln-Mülheim wurden gleich drei Häuser angegriffen, darunter auch eines in der Kolbstraße. Hier wurde erheblicher Schaden angerichtet. Alarmierend ist, dass sowohl Solingen als auch Köln-Mülheim, insbesondere die Kolbstraße, aus der Vergangenheit als Ziele rechtsextremer Anschläge bekannt sind. Damals haben die Sicherheitsbehörden die Betroffenen selbst verdächtigt. Dieses rassistische Narrativ wurde von den Medien kritiklos übernommen. Die Betroffenen der Kolbstraße sprechen deshalb von der Bombe nach der Bombe und beklagen die mangelnde Empathie und ausbleibende Solidarität in der Stadtgesellschaft. Doch diese Narrative von damals finden sich auch jetzt wieder. Die jüngsten Anschläge werden im Fall von Solingen mit sogenannter Clankriminalität in Verbindung gebracht oder bei den Sprengstoffanschlägen in Köln als kriminelle Auseinandersetzungen im Drogenmilieu dargestellt. Die Polizei nimmt also erneut die Betroffenen ins Visier. In Solingen wurde Rassismus als Motiv schnell ausgeschlossen. Auf der Kolbstraße schafft die Polizei ein sogenanntes Dialogangebot und spricht dabei davon, dass so überprüft werden solle, ob es einen persönlichen Hintergrund geben könnte. Kritische Berichterstattung darüber gibt es bisher nicht. Stattdessen übernehmen viele JournalistInnen erneut ungeprüft die Sicht der Polizei und geben Erkenntnisse der niederländischen Polizei über die sogenannte Mokromafia wieder, ohne den stigmatisierenden Begriff zu hinterfragen, der suggeriert, dass die Verdächtigen ausschließlich marokkanischer Herkunft seien. Zum historischen Kontext. Das Reproduzieren des perfiden Narrativs der Täter-Opfer-Umkehr weckt vor allem auf der Kolbstraße und in Solingen schmerzliche Erinnerungen. Die Betroffenen hatten damals von Anfang an die Vermutung, dass die Täter Nazis sind. Statt Aufklärung und Gerechtigkeit zu erfahren, wurden sie verdächtigt und schikaniert. Heute sind viele wieder verunsichert, fragen sich, ob die Polizei sie dieses Mal schützt oder ob sie ihre Fehler wiederholen wird. Konsequenzen sind notwendig. Wir appellieren an Medienschaffende, Narrative kritisch zu hinterfragen und eine rassismussensible und rassismuskritische Berichterstattung zu gewährleisten. Es kann nicht sein, dass Communities an den Tatorten rechter Gewalt wie in Solingen und Köln-Mülheim angegriffen werden und die Medien die Sicht der Polizei wieder unkritisch übernehmen, ohne Kontakt mit Betroffenen aufzunehmen und selbst zu recherchieren, ob es andere Hinweise und Spuren gibt, denen die Polizei bisher nicht nachgegangen ist. An die Politik richtet sich der dringende Aufruf, Druck auf die Ermittlungsbehörden auszuüben. Die Betroffenen wollen nicht Jahre danach fragwürdige Entschuldigungen für Versäumnisse hören, sondern im Hier und Jetzt Aufklärung. Es ist von größter Dringlichkeit, dass die aktuellen Vorfälle in Solingen und Köln-Mülheim umfassend aufgeklärt werden. Das alarmierende Ausmaß rechter Gewalt und die Normalisierung von Rassismus und Antisemitismus führen zu einer dramatischen Ausweitung von Gefahrenzonen und zu einem Klima der Angst und Unsicherheit bei Betroffenen. Gerade vor dem Hintergrund des Aufstiegs der AfD ist es wichtig, diese Ereignisse nicht entpolitisiert zu betrachten. Mit dieser Bedrohung dürfen wir Betroffene nicht allein lassen. Der NSU-Komplex lehrt, dass wir uns bei der Bekämpfung rassistischer und demokratiefeindlicher Akteure nicht auf den Staat verlassen können. Wir werden die Ermittlungen der Polizei kritisch beobachten und nicht aufhören, politische und mediale Hetzer anzugreifen und rufen dazu auf, Betroffene zu unterstützen, Solidarität zu zeigen und Verantwortung zu übernehmen.
Den offenen Brief und das Statement haben wir auch unter der Sendung verlinkt. Wenige Tage nach den Explosionsanschlägen im Umfeld der Kolbstraße in Köln-Mülheim in diesem Jahr haben wir mit zwei Aktiven der Initiative Herkesin Meydani gesprochen. Die Initiative arbeitet seit Jahren solidarisch mit Betroffenen von Rassismus und Antisemitismus zusammen und ist bundesweit vernetzt in solidarischer, abolitionistischer Praxis gegen rechte Politik und die kontinuierlich erstarkende, breite Faschisierung in der Gesellschaft.
Ja, die Leute in Mülheim und in der Nachbarschaft und aber auch darüber hinaus, die das jetzt auch mitbekommen haben, sind natürlich total beunruhigt und das schafft eine wahnsinnig große Verunsicherung, die es sowieso in den letzten Monaten schon gegeben hat, weil es hat ja auch in Solingen seit dem März drei Anschläge gegeben, die nicht aufgeklärt sind und wo tatsächlich auch im Raum steht, dass Rassismus das Motiv sein kann. Und das schürt natürlich Ängste in der Bevölkerung, die halt von Rassismus betroffen ist. Und ich denke halt, unser Job ist es, da auch einzugreifen, zu den Leuten zu gehen, in die Nachbarschaften zu gehen, den Leuten den Rücken zu stärken und einfach nicht darauf zu warten, dass irgendjemand die Initiative übernimmt, sondern wir fordern alle Kölnerinnen und Kölner dazu auf, wirklich aktiv zu werden und sich mit den Leuten zu vernetzen und zu gucken, wie man sie in dieser Situation unterstützen kann. Das fängt schon da an, dass das meistens ärmere Leute sind, die gar keinen Zugang zu Anwälten haben. Und es gibt die Möglichkeit, halt Fonds aufzutun. Es gibt Antirassismusfonds auch für Rechtshilfe und so. Sowas ist zum Beispiel in so einer Situation total wichtig, das an die Leute heranzutragen, ihnen die Möglichkeit zu geben, die sie nämlich einfach gar nicht haben. Und ja, in gewisser Weise für die Leute da zu sein. Und wir sind als Initiative auch ansprechbar. Wir haben Erfahrung mit solchen Situationen und würden uns aber auch tatsächlich wünschen, dass viel, viel mehr Leute da aktiv werden.
Und ihr habt, glaube ich, gestern auch direkt vor Ort, wart ihr auch schon aktiv. Was habt ihr da genau gemacht?
Ja, wir haben uns natürlich auch, als wir das gehört haben, auf der Straße erkundigt. Wir haben mit den Leuten gesprochen, die wir kennen und die wiederum Leute kennen. Und dann hat sich halt herausgestellt, dass es jemanden dort aus einem Projekt gibt, der eine Kollegin hat, die in dem Haus gewohnt hat. Und auch bei anderen Gesprächen mit Leuten von der Straße hat sich relativ schnell herausgestellt, dass genau das wieder passiert, was immer passiert, nämlich dass die Polizei die Betroffenen ins Visier nimmt und die Täter halt im Kreis der Nachbarschaft oder auch der Bewohnerinnen und Bewohner der Häuser halt vermutet. Und das ist halt einfach perfide. Und ich denke, deswegen ist es auch wahnsinnig wichtig, dass Menschen da hingehen und den Leuten den Rücken stärken und dass die Polizei da nicht machen kann, was sie will. Und wir haben das ja immer wieder erlebt im NSU-Komplex, wo Opfer zu Täter gemacht werden. Das ist das Prinzip der deutschen Polizei. Und die Polizei und die Justiz in Deutschland haben halt ein Rassismusproblem. Und das müssen wir immer im Auge haben, auch wenn gar nicht klar ist, was da genau passiert ist und wer die Täter waren. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass Rassismus da eine Rolle spielt, ist halt immer ganz grundsätzlich gegeben. Und die Polizei schließt es aber immer aus. Und sie macht genau das, was die Täter oder die potenziellen Täter halt sozusagen beabsichtigen, nämlich dass die Menschen auseinander sich dividieren und entsolidarisieren. Und wir müssen das Gegenteil machen. Ja, wir haben ja in den letzten Jahren tatsächlich auch gelernt. Wir hatten ja nach dem Anschlag in der Kolbstraße 2004 auch erstmal, obwohl viele von uns ja auch schon gedacht haben, vielleicht waren doch Nazis die Täter, das haben ja auch die Betroffenen da direkt gedacht, hat aber nicht dazu geführt, dass wir gehandelt haben, sondern wir sind passiv geblieben und sind erst aktiv geworden nach der sogenannten Selbstenttarnung des NSU 2011. Und das ist für uns eine Lehre. Und wir haben seitdem Kontakte aufgebaut Vertrauensverhältnisse hergestellt und die Initiativen, die mit Betroffenen von rassistischer und antisemitischer Gewalt arbeiten, bundesweit vernetzt. Und das ist eine ganz, ganz wichtige Aufgabe halt von ja, antirassistisch orientierten Menschen, dass sie ja, sich vernetzen mit den Menschen und sich organisieren. Das ist eine Form der Basisorganisierung gegen rechts und gegen den Rechtsruck und den Einfluss, den halt die AfD, aber auch überhaupt ganz rechte Politik von Regierungsparteien halt gewinnt.
Ein weiterer Aktiver von Herkesin Medani spricht über das Mahnmal in der Kolbstraße, die konkrete Arbeit mit Betroffenen und wie es zur Gründung der Initiative kam.
Ich bin schon sehr lange bei der Herkesin Medani Initiative. Das heißt ja übersetzt Platz für alle. Und das ist eine Gruppe, die schon seit vielen Jahren drum kämpft, also dass ein Mahnmal gegen Rassismus auf der Kolbstraße aufgestellt wird, in dem nicht nur daran erinnert wird an den Bombenanschlag 2004 und 2001 vom NSU-Komplex, sondern auch in dem die aktuellen rassistischen Geschichten und antisemitischen Aktionen, in dem die da thematisiert werden. Das ist so ein interaktives Mahnmal, in dem sozusagen über eine App, dann diese Entwicklung, auch der Widerstand gegen den Rassismus und Antisemitismus immer thematisiert werden kann. Das Mahnmal ist leider im Moment, wird es noch nicht realisiert, obwohl es politisch schon so durchgesetzt ist. Aber die Firma, die das Gelände bebaut und gentrifiziert, die hat eben bisher noch nicht mal angefangen zu bauen. Also auch nach über 20 Jahren nach dem letzten NSU-Anschlag auf der Kolbstraße. Mhm. Also wir sind auch vernetzt mit anderen Betroffenen von rassistischer und antisemitischer Gewalt, also in NRW, aber auch bundesweit und eben auch in Solingen, wo es zuletzt zwei Brandanschläge gab, die auch klar sind, dass es Brandanschläge waren, aber wo noch nicht ganz eben herausgefunden werden konnte, was so genau die Hintergründe sind. Es war gegen eine bulgarisch-türkische Familie und bei dem Brandanschlag wurden auch mehrere Menschen umgebracht und auch viele verletzt. Und zuletzt gab es in Solingen auch einen Anschlag gegen ein Haus, in dem eben Menschen aus Rumänien leben. Und die Menschen, die da leben, die sind nur durch einen Zufall, weil einer von ihnen nachts um eins nach Hause kam, konnten die verhindern, dass da auch mehrere Menschen gestorben sind. Die Kinder waren schon im Qualm gewesen. Wir waren mit unserer Initiative da gewesen, haben mit den Menschen gesprochen.
Also später nach dem Anschlag?
Nach dem Anschlag, also unmittelbar danach. Und das Problem ist, dass sozusagen die Polizei auch gleich von Anfang an die Menschen selber beschuldigt, dass es irgendwelche Clans sind, die untereinander verfeindet wären und so weiter. Und wir kennen eben diese Geschichte, dass das immer als erstes den Menschen, die betroffen sind, selber in die Schuhe geschoben wurde, aus der Kolbstraße und auch im ganzen NSU-Komplex. Und wegen dem versuchen wir da auch die Erfahrung, die es da gab, also da auch anzuwenden und sozusagen mit einem anderen Blick diese Auseinandersetzung zu führen.
Vielleicht eine Frage, wie kommt ihr denn mit den Betroffenen in Kontakt?
Indem wir dahin fahren, aber jetzt was Solingen angeht, da muss man ja auch sagen, es gab ja diesen Brandanschlag in den 90er Jahren gegen die Familie Gensch Und wir sind sozusagen auch mit den Familien und anderen Aktivistinnen in Solingen auch verbunden und vernetzt und überlegen mit denen zusammen, wie wir diese Familien, die betroffen sind, unterstützen können und wie wir eben auch versuchen, die eine andere Deutung von dem, was passiert ist und was eigentlich am naheliegendsten ist, dass es eben auch einen rassistischen Hintergrund hat und haben kann, das eben auch mit denen durchzusetzen.
Ihr seid ja in Köln ansässig als Initiative. Wie viele Menschen seid ihr und sind bei euch in der Initiative auch betroffene Menschen mit dabei?
Ja, wir sind auch betroffen. Wir sind praktisch auch eine Initiative, die es ursprünglich sich entwickelt hat aus einer langen Geschichte. 2013 waren wir auf der Kolbstraße und haben als Dostluk Sinemasi, was heißt Kino der Freundschaft, haben wir versucht, mit den Menschen auf der Kolbstraße, die in Verbindung mit anderen Betroffenen aus anderen Städten, anderen Regionen, von Pogromen wie in Rostock, Hoyerswerda und sonst was zusammenzubringen. Und wir waren damals in der auf der Straße, war das die erste Möglichkeit, Gelegenheit, dass auch Betroffene von dem Anschlag 2004 auf der Kolbstraße öffentlich darüber sprechen konnten. Und das haben wir praktisch weiterentwickelt. Da heraus ist entstanden dann die Initiative Kolbstraße ist überall. Da haben wir die im NSU-Prozess in München, in dem eben der NSU-Komplex eben nicht aufgeklärt und zerstört wurde, wie wir das wollten. Da haben wir die Betroffenen mit die Nebenklage gemacht haben, in dem Prozess nach München begleitet und die eben auch öffentlich unterstützt und auch danach gegen das Urteil, wie das ausgefallen ist, wo eben diese Einzeltäter-Theorie benannt wurde. Das da haben wir dann zusammen mit denen auch gekämpft. Also wir sehen uns selber auch so, dass wir mit den Menschen zusammen kämpfen und ja und versuchen da eben so weit wie möglich zu kommen. Und wir stellen eben fest, dass in der gegenwärtigen Situation eigentlich, was das angeht, wenig gelernt wurde, dass die Polizei, die ganzen Strukturen, dass die einfach weiter so ermitteln, wie sie es schon immer gemacht haben und eben selber mit ihrem strukturellen Rassismus die gleichen Geschichten machen, wie wir sie eben von früher auch kennen. Was sich nur verändert hat und was schon gut ist, dass wir zusammen eben so eine Vernetzung und so eine Verbindung untereinander haben und uns so auch ein Stück weit besser wehren können dazwischen. Aber die Zunahme gerade sowohl also aus gegen Anschläge im antisemitischen Zusammenhang als auch die im antimuslimischen Zusammenhang, die haben beide zugenommen und wegen dem ist einem so eine Organisierung und Selbstorganisierung von den Menschen, die betroffen sind, eben das Einzige, auf was wir uns gerade verlassen können und eben nicht auf das, dass der Staat da irgendwie aus der Geschichte was gelernt hätte.
Eine Woche nach der islamistischen Messerattacke in Solingen am 23.08.24 und zwei Tage vor den Landtagswahlen in Thüringen und Sachsen haben wir Britta Rabe vom Komitee für Grundrechte und Demokratie gesprochen. Das Interview ist etwas länger geworden, aber wir fanden, dass sehr viele relevante Themen angesprochen werden und haben es einfach nicht übers Herz gebracht, noch mehr zu kürzen. Es geht unter anderem um die Gegenüberstellung der islamistischen Messerattacke und der vielen Brand- und Explosionsanschläge, um den Umgang der Medien und der Polizei mit den einzelnen Anschlägen, um deren rassistisches Narrativ, einzelne Bevölkerungsgruppen, in dem Fall Menschen mit marokkanischen Wurzeln, als sogenannte Mokro-Mafia zu kriminalisieren und das zu einem Zeitpunkt, zu dem die Ermittlungen noch keine gesicherten Ergebnisse zeigen. Und nicht zuletzt spricht Britta über die Aufgabe der linken Bewegung, auch mit Blick auf Ostdeutschland, sich weiter zu vernetzen und präsent zu sein, besonders mit Betroffenen.
Genau, dazu muss man natürlich so ein bisschen länger ausholen, um von den Anschlägen, von diesen Sprengstoffanschlägen, die ab Ende Juni in Köln, unter anderem in Köln, Mülheim passiert sind und in anderen Orten in NRW, bis hin jetzt zu Solingen und den Reaktionen, den politischen Reaktionen auf diesen islamistischen Anschlag in Solingen zu kommen. Nämlich, dass es tatsächlich gruppenspezifischer Rassismus ist, der hier ausgespielt wird und der ganze Bevölkerungsteile attackiert und verantwortlich macht dafür, dass Einzelpersonen eine Straftat oder eine massive Gewalttat begangen haben. Und das macht sich vielleicht am allerkonkretesten fest an dem Abschiebeflug, der heute nach Afghanistan gestartet ist. 28 Personen sind heute nach Afghanistan ausgeflogen worden. Angeblich sind alles Straftäterinnen, sagt Faeser. Und es gab ja jetzt jahrelang keine Abschiebeflüge nach Afghanistan aus Gründen, nämlich weil Afghanistan kein sicherer Ort ist, weil dort die Taliban herrschen und weil eigentlich aktuell eher Menschen in Afghanistan noch versuchen, aus Afghanistan rauszukommen, genau aus diesem Grunde, um vor den Taliban zu fliehen. Genau, dorthin wurde eben heute ganz öffentlichkeitswirksam ein Abschiebeflug hingeschickt. Und Anlass ist der Tod eines Polizisten, und zwar hat ein Mann mit afghanischer Staatsangehörigkeit im Mai in Mannheim einen deutschen Polizisten getötet mit einem Messer. Und das ist jetzt die Reaktion, oder das ist die Rache. Man könnte fast sagen, das ist die Rache. Und wenn man sich jetzt die Reaktionen auf Solingen anguckt, auf diesen islamistischen Anschlag, dann ist es so, dass jetzt alle sagen, oh, es muss noch mehr abgeschoben werden. Also es muss in einem Maße abgeschoben werden, was es vorher noch nicht gab. Und das ist die Erzählung, die ist ja jetzt schon sich immer steigert und steigert und steigert. Also man versucht, 3 Tote und 8 Verletzte zu beantworten mit noch mehr Abschiebungen, weil die Person, also der Täter, ein Mann aus Syrien war oder ist. Und er war ein Geflüchteter. Da ist ein Geflüchteter, war in Solingen in einer geflüchteten Unterkunft. Das heißt, man zielt jetzt auf Menschen aus Syrien, man zielt auf Geflüchtete. Und das ist eben auch diese Haftung einer ganzen Bevölkerungsgruppe, weil ein Mann aus Syrien diese Tat begangen hat. Und das ist natürlich total crazy. Und wenn man jetzt zurückguckt auf diese ganzen Anschläge, diese Sprengstoffanschläge, die es gab, dann muss man jetzt natürlich so ein bisschen mehr erklären, was damals eigentlich passiert ist. Also das fing so Ende Juni an, zieht sich bis heute. Genau, da müssten wir jetzt noch so ein bisschen tiefer reingehen, glaube ich, um dann zu verstehen, warum das eigentlich so ganz gut zusammenpasst unter dieser Beurteilung. Sozusagen, das ist so eine Hexenjagd, eine Rache, eine spezifische Bevölkerungsgruppe, die in Kollektivhaftung genommen wird. Mhm.
Aber vielleicht nochmal, also bevor wir zu den Anschlägen in NRW kommen, also an den verschiedenen Orten, die Sprengstoffanschläge, vielleicht doch nochmal kurz zu Solingen, zu dem islamistischen, also zu der Messerattacke. Das Attentat war, glaube ich, am Freitag vor einer Woche und vor ziemlich genau einer Woche. Und am Sonntag hat die junge Alternative, also die Jugendorganisation der AfD, zu einer Kundgebung aufgerufen. Am Montag haben sehr viele, teilweise auch gewaltbereite Neonazi-Gruppen bundesweit sogar aufgerufen und mobilisiert, nach Solingen zu kommen und zu demonstrieren. Mit einer rechtsradikalen Agenda. Es gab auch linke Gruppen, die dann da für einen Gegenprotest auf die Straße gegangen sind. Und jetzt wollte ich mal fragen, was ihr vom Grundrechtekomitee genau, wo seht ihr sozusagen eure Möglichkeiten da auch gegen das, was jetzt als Konsequenz aus diesem Messerattentat passiert, sowohl in der Gesellschaft, auch in den Medien, in der Politik und eben auch natürlich von rechts oder von Rechtsextremen. Wo seht ihr so eure Möglichkeiten, da so zu intervenieren oder zu handeln?
Ja, ich denke, dass es jetzt viele Stimmen braucht, die erklären und analysieren und politisch einordnen, was eigentlich politisch passiert. Also was die Ampel jetzt gerade kurz vor den Landtagswahlen in Thüringen und Sachsen, was hier passiert und in welchem erschreckenden, unglaublichen Maße jetzt noch weiter rechts gehetzt wird, eigentlich kaum unterscheidbar, nur noch vielleicht in Details von der AfD, von AfD-Forderungen, mit dem Abbau von Bürgerrechten und auch ganz klar zu machen, dass Nazis gestoppt werden müssen und auch Menschen zu ermutigen, eben auf die Straße zu gehen und auch Menschen zu schützen und zusammen mit vielen anderen zu sagen, das geht so nicht, das können wir nicht hinnehmen und wir werden uns zur Wehr dagegen setzen. Und das ist auch nötig und das ist auch legitim, das zu tun und ganz wichtig. Ich glaube, dass es natürlich jetzt, also ich meine, die Landtagswahlen sind ja in Thüringen und Sachsen, wir sind jetzt hier in Köln. Ich denke, dass es auf jeden Fall eine weitere Verbündung geben muss zwischen Orten im Osten und hier. Ansonsten es ist auch wichtig, dass weiterhin das gemacht wird, was es eh schon gibt, dass man aufmerksam ist und nachfragt und tatsächlich spontan auf die Straße geht, zusammen auf die Straße geht, also solidarisch zusammensteht und also nicht vereinzelt, sondern eben zusammen. Ich glaube, das ist eben sehr wichtig, dass man gemeinsam handelt und auch sich gemeinsam unterstützt und dass es halt auch wichtig ist, andere, genau, Betroffene, Personen zu schützen, dass es gut ist, Orte zu finden, wo Leute untergebracht werden können, die Sicherheit benötigen und dass man noch aufmerksamer genau für diesen Bedarf ist, also der Bedarf wird ja noch weiter wachsen, dass man solche Orte findet und ja, spontan und schnell handelt und solche Vernetzungen einfach auch weiter ausweitet, weil das sie natürlich auch zukünftig noch weiter und mehr benötigt werden.
Ihr hattet ja auch als Grundrechtekomitee eine ganze Liste aufgeführt von den ganzen Anschlägen. Vielleicht magst du noch mal was dazu sagen. Ihr habt ja als Grundrechtekomitee dann, nachdem einige Anschläge passiert waren, auch einen Brief an die Oberbürgermeisterin von Köln geschrieben, an die Henriette Reker, plus eine Erklärung, es wurde eine gemeinsame Erklärung verfasst von mehreren Gruppen und Initiativen hier in Köln. Magst du vielleicht nochmal was dazu sagen, wie es dazu kam oder wie genau, wie war da bei euch der Entscheidungsprozess?
Genau, das kam eigentlich so, man muss dann wieder ein bisschen weiter zurückgreifen, zum Anfang des Jahres, weil im März in Solingen es einen Brandanschlag gab, wo eine Familie, eine junge Familie aus Bulgarien dabei ums Leben kam. Also 4 Personen sind verbrannt. Und einige Monate später, Anfang Juni, gab es eine weitere Brandstiftung auch in Solingen. Und zwar auf ein Haus, in dem mehrere, eine Roma-Familie gewohnt, viele Menschen, dort ist keiner ums Leben gekommen, aber verletzt und die Wohnung ist unbewohnbar gewesen und so. Und da war natürlich sofort der Gedanke, das wurde ja auch schon vorher von anderen gesagt, da war natürlich sofort der Gedanke an den Brandanschlag von Solingen und die Toten von 94,
93.
von 1993. Also sind jedenfalls die, wurde an den Anschlag von damals, von den 5 Toten der Familie Gentsch und die Verletzten gedacht und dachte, es ist wieder ein rassistischer Anschlag. Und dann ist es so gewesen, dass die Polizei ermittelt hat und eigentlich sehr schnell gesagt hat, das ist aber gar nicht so rassistisch, sondern das ist eigentlich eher so ein privater Konflikt, der dahinter liegt. Und das hat erstens nicht alle Leute befriedigt und zweitens sind trotzdem natürlich Menschen in Angst. Und dieses Gefühl von, das ist ein rassistischer Anschlag, ist eben einerseits, weil das... sozusagen, das ist ja eine Tradition, dass die Polizei eigentlich sagt, nee, das hat mit Rassismus nichts zu tun und eigentlich immer andere Erklärungen dafür findet. Das ist dann, gegenseitige Konflikte oder private Konflikte, die dahinter stehen oder wie auch immer. Das ist so sozusagen der Ausgangspunkt. Und dann ist es Ende Juni, gab es in Köln 3 Sprengstoffexplosionen. 3 Sprengstoffanschläge in Mehrfamilienhäusern in Mülheim oder um Mülheim herum. Einer war in der Kolbstraße. Da sind jeweils so große Sprengstoff, selbstgebaute Sprengstoff-Vorrichtungen sozusagen in die Hausflure von Mehrfamilienhäusern gelegt oder geworfen worden, die explodiert sind jedenfalls und wirklich massive Erschütterungen ausgelöst haben, wo Fenster rausgeflogen sind, Türen beschädigt und so weiter. Die Statik in einem Haus sogar angegriffen wurde und natürlich die Leute massiv erschrocken und geschockt waren. Einfach weil das halt so richtig krass gerumst hat. Und natürlich sofort wieder klar, Kolbstraße, denkt man, okay, Lagebombenanschlag, ist das ein rassistischer Anschlag? Und dann war die Polizei zur Stelle und hat ermittelt und hat gesagt, das ist aber ist kein rassistischer Anschlag, sondern wir glauben, das ist organisierte Kriminalität. Nun ist es natürlich so, dass in der Kolbstraße und grundsätzlich bei den bei der Mordserie des NSU die Ermittlungsbehörden immer gesagt haben, ach, das ist aber wie ein privater Hintergrund oder das ist organisierte Kriminalität, weil die Betroffenen, die Opfer oder die Familien irgendwie eher selbst kriminell sind. Das heißt, dass jetzt natürlich auch so der Verdacht war, okay, das ist jetzt, machen sie einfach das, was sie immer machen. Die Polizei sagt, es hat mit Rassismus nichts zu tun. Daraufhin haben wir eben als Grundrechtekomitee zusammen mit Herkesin Medane und anderen Gruppen gesagt, okay, das, da müssen wir, möchten wir gerne intervenieren und auf jeden Fall deutlich machen, dass wir es wichtig finden, dass Rassismus in den Mittelpunkt der Ermittlungen rückt. Und daraufhin haben wir eben an die Stadt Köln und an Frau Rieke, die Oberbürgermeisterin, einen offenen Brief geschrieben und gesagt, bitte Rassismus nicht aus den Augen verlieren. Und es wurde auch zweimal tatsächlich nachgefragt bei der Polizei. Also einmal war unser Brief wiedergegeben worden ist in Neuen Deutschland und dann nochmal auf anderem Wege. Und die Polizei hat dann gesagt, ja, wir ermitteln auch in alle Richtungen und Rassismus wird nicht ausgeschlossen als Motiv, aber wir sind sicher, dass bei diesen drei Explosionen, jedenfalls in der Kolbstraße und drumherum und noch bei ein paar anderen, dass da organisierte Kriminalität der Hintergrund ist. Und dann denkt man ja, auf der einen Seite ermitteln sie ganz offen und Rassismus wird nicht ausgeschlossen. Auf der anderen Seite sind sie aber schon sicher, dass es was anderes ist. Das passt ja als Aussage gar nicht zusammen. Und wir hatten gedacht, wahrscheinlich ist es so, dass die Polizei auch dazugelernt hat in ihrer Öffentlichkeitsarbeit und deswegen jetzt halt immer sagt, ja, Rassismus wird nicht ausgeschlossen, aber wir denken das. Genau, und jetzt gibt es eben einige von diesen Explosionen in NRW, in verschiedenen Orten, auch in Solingen wiederum, wo jetzt gesagt wird von der Polizei, das ist eben organisierte Kriminalität. Sie sagen ganz konkret, dass es auch um Drogengeschäfte geht, dass ein Bandenkrieg dahinter steht. Und zwar sagen sie, es ist eine Bande aus den Niederlanden und die nennen sie Mokro-Mafia. Und das geht, hat den Hintergrund, wird immer, also so steht es geschrieben, so wiederholen das auch die ganzen Medien immer, dass eigentlich Menschen aus Marokko dahinter stehen. Und dann ist es aber auch so, dass also schon festgestellt wird, oder auch das ist halt das Wissen, dass es natürlich nicht alles nur Menschen aus Marokko sind, dass viele niederländische Staatsbürgerschaft haben, dass es auch überhaupt gar nicht nur um Menschen aus also mit marokkanischem Hintergrund geht, sondern viele Nationalitäten. Und trotzdem aber diese Mokro-Mafia in Anführungszeichen halt jetzt überall zu lesen ist. Und die NRW-Sicherheitsbehörden, Innenministerium sagt, oh, das ist eine neue Qualität der Gewalt und so weiter und nur noch darüber gesprochen wird und alles andere tatsächlich in den Hintergrund rückt. Mhm. Es ist völlig egal, wie geht es eigentlich den Betroffenen. Die können auch nur in der Zeitung lesen eigentlich, was passiert ist, weil es gar keine Aufklärung darüber vor Ort gibt. Man weiß auch nicht, wonach die Polizei das ermittelt oder so, also weil, und dann steht in der Zeitung nur, die Polizei prüft, ob das auch mit der sogenannten Mokro-Mafia in Verbindung zu bringen ist. Und natürlich die Zeitungen wie Bild und Express und sowas, die machen natürlich immer gleich sofort raus, das ist jetzt gesichert. Und das ist ja auch das, was transportiert werden soll. Alles wird nur noch mit organisierter Kriminalität und vor allem mit Nichtdeutschen in Verbindung gebracht. Das heißt, es wird auch hier eine ganze Menschengruppe, nämlich Menschen aus Marokko, markiert, rassistisch und verantwortlich gemacht für verschiedene Dinge, wo unter anderem vermutlich ganz oder vielleicht ganz unterschiedliche Hintergründe dahinter stecken. Und es ist auch so, dass Menschen, die sich kritisch mit dieser Frage dieser sogenannten Mokro-Mafia, organisierten Kriminalität beschäftigen, auch sagen, dass das ist auf gar keinen Fall sozusagen eine Bande, eine Gruppe, sondern das sind halt ganz, ganz viele unterschiedliche Taten, Straftaten, die Menschen zugeschrieben wird. Und das wird halt alles unter diesem Oberbegriff jetzt untergebracht. Und das verbindet das vielleicht so ein bisschen wie hier auch dieses sogenannte Clankriminalität, diese Bezeichnung auch verwendet wird, ne? Dass alles einer großen Gruppe zugesprochen wird und als Label benutzt wird und als kriminell rassistisch markiert wird.
Mhm. Wie ist es jetzt? Hattet ihr eigentlich eine Reaktion bekommen von der Oberbürgermeisterin oder so?
Nee, haben wir nicht. Ja, das war so, dass wir auch geschrieben hatten, dass wir darum gebeten hatten, oder dass wir darauf hingewiesen haben, dass es gut wäre, dort vor Ort mit den Betroffenen zu sprechen und den Anwohnerinnen da aus dem Viertel, weil es natürlich viele Menschen ganz konkret eben in Angst und Schrecken versetzt hat und auch eigentlich erwartet hatten, dass die Polizei dort vielleicht eine Infoveranstaltung macht und das ist nicht passiert. Und es gab eigentlich wir hatten diesen Brief Mitte Juli geschrieben und seitdem haben wir nicht gehört, dass da jetzt noch was Neues passiert wäre. Das heißt, genau, es gibt eben auch für die Menschen vor Ort keinerlei Hinweise darauf, sind die jetzt sicher, stehen sie eigentlich selbst unter Verdacht, weil die könnten ja selbst Teil der Mokro, also der sogenannten Mokro-Mafia sein, wenn das Haus angegriffen wurde. Also das sind ja alles so Fragen, die man sich auch stellt, ne, und die nicht beantwortet sind. Jedenfalls haben wir keine Antwort darauf gekriegt. Und hatten dann aber eben über die Presse nochmal nachgefragt, bei der Polizei, die dann eben uns diese Antwort gegeben hat. Naja, auf der einen Seite wissen wir, dass die das waren. Auf der anderen Seite ermitteln wir natürlich ergebnisoffen und Rassismus ist nicht ausgeschlossen. Das ist so alles, was wir wissen bislang.
Und seid ihr denn als Grundrechtekomitee auch in Kontakt mit Betroffenen? Oder wart ihr bei diesem Treffen nochmal?
Genau, wir waren auf einem Treffen und waren auch mit Betroffenen im Gespräch. Oder uns wurde davon erzählt, also jeweils sowohl als auch.
Genau, das dachte ich auch jetzt in Solingen, dass das hatte sich so ein bisschen wie so gespalten, auch so in zwei innerhalb der Linken, die Gruppen, die da angefahren sind, zwischen denen, die gesagt haben, nee, wir bleiben vor der Flüchtlingsunterkunft oder vor der Unterkunft für geflüchtete Menschen als Schutz und die anderen, die gesagt haben, so nee, wir machen hier jetzt mal laut Nerven gegen die Neonazis, was ja beides total wichtig ist. Aber genau, habe oft so das Gefühl, dass es vielleicht bisher sozusagen gerade in so Antifa-Kreisen eher so das Ding ist, laut zu sein gegen Nazis und dass man die Betroffenen so ein bisschen aus dem Blick verliert oder gar nicht erst auf dem Schirm hat und dass da jetzt vielleicht auf jeden Fall einige Gruppen auch am Start waren, die das dann mehr, also die so einen solidarischen Schutz mehr auf dem Schirm hatten, so. Und das wäre sehr wichtig halten.
Genau, das Problem ist, ne, dass es ja natürlich nicht nur diese Mobilisierung gibt, von denen wir dann noch mitkriegen, sondern dass es ja 24 Stunden sowohl Unterkünfte in Gefahr sind, als auch einzelne Personen und wir natürlich überhaupt gar keinen, oder die Linke, oder man kann keinen umfassenden Schutz bieten. Und das ist ja eher so diese Herausforderung, vor der wir stehen auch.
Plus am Ende werden sehr viele natürlich einfach ihre Wahlzettel sprechen lassen. Und also wenn es dann halt in Thüringen und Sachsen soweit ist, genau, wird man ja das Ergebnis.
Genau, das wird man auch noch weiter spüren. Also es wird natürlich jetzt auch nicht sozusagen die, also ich meine, es wird natürlich einfach sich einfach noch weiter radikalisieren, muss man sagen.
Auf Social Media ist ja auch sehr viel, das hatte ich jetzt gerade in meiner Aufzählung weggelassen, aber Social Media ist ja natürlich auch so ein ganz krasser, ja, wie soll ich sagen, auch so unüberschaubarer Ort für so sehr viel rechte Mobilmachung und rechte Hetze auch, ne?
Ja.
Und da, die, das ist ja auch gerade, ja, das sind da anscheinend ja auch junge Menschen auch sehr, lassen sich davon sehr catchen oder ja, werden davon angesprochen, mhm, von diesen, von der rechten Mobilisierung, mhm, leider. Ja, was sind denn eure nächsten Schritte jetzt gerade als Grundrechtekomitee oder eure nächsten, mhm, Projekte?
Genau, unser Projekt Abschiebungsreporting NRW hat zu diesen Maßnahmen, zu diesen rassistischen Maßnahmen der Politik aus der Perspektive des Projekts, also zu Abschiebung, so ein Faktencheck, ein längeres Text rausgegeben, der sehr gut ist und hilfreich ist, finde ich. Wir schreiben auch gerade an einem Statement und wollen das noch so ein bisschen mehr menschenrechtlich problematisieren, was jetzt gerade passiert. Und ansonsten sind wir eben schon auch Teil von einer dieser regionalen Vernetzung, mhm, für die Dinge, die ich vorhin angesprochen habe, was es eben wichtig ist, dass wir Leute unterstützen, die Menschen unterstützen.
Mhm. Was macht man jetzt eigentlich gegen islamistische Gewalt in Deutschland und auch anderswo?
Naja, das Problem ist natürlich bei diesen schweren Gewalttaten, dass das, was die Politik vorgibt, jetzt mit diesen Abschiebungen und noch weiteren Ausbau des Sicherheitsapparats und Sicherheitsstaats, dass das nicht die Antwort ist, die tatsächlich was austrägt. Ich hatte ja eben schon gesagt, dass eigentlich mehr Menschen damit noch in Unsicherheit getrieben werden oder in Angst, als dass es Menschen Sicherheit bringt. Und das Offensichtlichste, was dort passiert, ist ja gerade, dass so eine Trennung gemacht wird zwischen Deutschen und anderen Nationalitäten. Das heißt, es ist eigentlich völlig egal, wie es anderen geht. Hauptsache, Menschen mit deutschem Pass werden nicht Opfer von Gewalt. Also so kann man das ja lesen eigentlich, was jetzt gerade die Maßnahmen sind. Und was es jetzt eigentlich bräuchte, oder was es natürlich die ganze Zeit schon bräuchte, man muss sich ja angucken, welche Regime unterstützt Deutschland mit seiner sonstigen Politik? Was hat die Bundeswehr in Afghanistan gebracht? Was sind die Resultate? Wie gehen die Bundesregierung damit um? Wie Menschen, die Schutz suchen in Afghanistan und so weiter, die auch damals für die Bundeswehr gearbeitet hat und so weiter. Wie geht es hier, wenn Menschen hierher kommen als Schutzsuchende? Was finden sie hier vor? Werden sie akzeptiert? Können sie Teil dieser Gesellschaft werden, und zwar Teilhabe an so einem sozialen Leben, dass sie sich ja auch anerkannt fühlen und nicht sich radikalisieren in einer Hoffnungslosigkeit und Perspektivlosigkeit und in so einem Hass. Also ich will jetzt das gar nicht jetzt so kleinreden, so eine islamistische Radikalisierung, aber ich denke schon, dass so eine Akzeptanz und so ein Verständnis davon, was ein Miteinander auf Augenhöhe insgesamt bieten kann, dass das nicht zu gering geschätzt werden darf. Und das ist natürlich alles super komplex, aber es ist ja auch, also die Welt ist halt super komplex und das geht halt nicht. Man kann jetzt diese Gewalt nicht einfach abschieben. Und es gibt ja auch nicht nur islamistische Gewalt. Also es gibt halt täglich massive Gewalt, die nicht nur von Menschen mit nicht deutschem Pass ausgeübt wird und so. Und ich möchte jetzt wieder nicht was relativieren, aber es ist eben trotzdem so, dass es ja grundsätzlich nach Konzepten für Sicherheit gefragt werden muss. Und es geht nicht nur um diese drei Toten.
Das war das etwas längere Interview mit Britta vom Komitee für Grundrechte und Demokratie. Uns ist bewusst, dass wir in dieser Sendung die tatsächlichen Stimmen der Betroffenen der Anschläge kaum wiedergegeben haben. Das hat verschiedene Gründe. Wir versuchen, diese Stimmen in einer zukünftigen Sendung hörbar zu machen. Vielen Dank an alle, die für ein Gespräch hier beigetragen haben für diese Sendung. Und schaut gerne in die Notizen unter der Sendung. Bleibt stabil und lasst uns zusammenhalten. Bis zum nächsten Mal. Euer Radio Nordpol.